Sehen. Ich kann mich dem Alex nur anschließen. Sehr schön, wenn Leute da sind. Am 12.02. wurde in unserem Newsletter ein Artikel von Dr. Martin Lloyd-Jones mitgeschickt. Unter dem Titel »Predige zu dir selbst« argumentiert Dr. Lloyd-Jones vom Psalm 42 aus, dass wir in unserer Niedergeschlagenheit zu uns selbst predigen müssen. Ebenso wie der Autor des Psalms, der seine niedergeschlagene Seele herausforderte: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Um dann seine eigene Seele mit der Wahrheit und Treue Gottes zu ermutigen. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Ist das Mikro zu weit weg? Okay. Es ist so wichtig, sich immer wieder neu auf Gott auszurichten, sich immer wieder neu daran zu erinnern, wer Gott ist und was er Gutes für uns getan hat. Denn wir haben einen guten und einen gnädigen, einen barmherzigen, einen großen und herrlichen Gott. Und gerade jetzt, in einer Zeit, wo so viel Not und so viel Leid immer mehr zunimmt durch diese Ausnahmesituation, ist es umso wichtiger, sich das vor Augen zu halten, was Gott uns Gutes getan hat und tut. Und das war etwas, was David immer wieder getan hat. Und Simone hat uns einen dieser Fälle vorgelesen. Und er tat es auch zum Beispiel im Psalm 103, Vers 2, wo er sagt: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er tat es auch in unserem Psalm 40, wo er zu Beginn in den Vers 2 bis 3 sich daran erinnert, dass Gott ihn aus einer schlimmen Situation rettete. David vergleicht die Situation, in der er steckte, mit schmutzigem Schlamm oder, wenn man da wörtlich liest, Schlamm über Schlamm sozusagen. Wer schon einmal in einem Schlammfeld stecken geblieben ist, weiß, dass das relativ lästig ist, dass man da sehr schwer nur wieder rauskommt. Mein jüngster Bruder hat auf die Art einen seiner Schuhe verloren vor vielen Jahren. Der steckt immer noch in Holland irgendwo im Schlamm. Und es ist auch so, dass man immer wieder liest und auch sieht, dass Tiere in tiefe Schlammfelder stecken bleiben und dort dann elendiglich sterben müssen, weil sie nicht mehr rauskommen. Schlamm über Schlamm bedeutet nichts anderes als die Aussichtslosigkeit, die Auswegslosigkeit der Situation, in der David dort steckte. Wirklich eine Grube des Verderbens, der sichere Tod. Und David erinnert sich daran, dass er aus dieser aussichtslosen Lage, in dieser Situation, wo es keinen Ausweg mehr gab, von Gott gerettet wurde. Und dabei schönt er die Erinnerung nicht. Er benennt sein Leiden ganz klar. Und er schreibt auch deutlich, dass er zu Gott schrie. Er betete nicht halbherzig oder emotionslos, sondern er schrie zum Herrn. So schlimm war seine Situation, so ausweglos war seine Lage. Aber sein Warten auf Gottes Hilfe wurde belohnt. Gott zog ihn aus dem Schlamm und stellte seine Füße auf festen Untergrund. Aber wieso erinnert sich David in diesem Psalm daran, dass Gott ihn gerettet hat, an diese schlimme Situation? Weil er schon wieder in einer Notlage steckt. Und wer die Geschichte von David liest, der sieht, dass er immer wieder in Notlagen kommt und erneut fleht er Gott um Rettung an. Er erinnert sich also daran, dass Gott ihn in dieser Notlage bereits gerettet hat, oder in einer Notlage bereits gerettet hat, damit er jetzt fest vertrauen kann und im Vertrauen auf Gott daran festhalten kann, dass Gott wieder retten wird. Er sagt dazu auch in Vers 14: Herr, lass es dir gefallen, mich zu retten. Herr, eile mir zu Hilfe. Und das ist der Rahmen dieses Psalmes. Der Lobpreis Davids über das, was Gott getan hat, und das Flehen Davids darüber, dass Gott wieder so handeln wird. Und mittendrin zwischen seiner vergangenen Rettung und der aktuellen Notlage, in der er steckt, steht Jesus. Jesus ist der Mittelpunkt dieses Psalms. Und auch wenn David das noch nicht wusste, als er diesen Psalm schrieb, so wird es doch durch die Bibel bestätigt, dass Jesus der Mittelpunkt des Psalms ist. Wir wollen heute also auch in der Predigt auf Jesus schauen, der immer im Mittelpunkt steht. Und uns genauso wie David daran erinnern, was Gott uns Gutes getan hat und tut, damit wir in der momentanen schweren Situation, in der jeder von uns steckt und manche mehr, andere weniger, aber dass wir trotzdem auf Jesus schauen können. Und ich möchte vorher noch kurz beten, bevor wir weiter in den Text einsteigen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben, dass wir deine Bibel haben, in der wir immer wieder lesen können und schauen können und unseren Blick neu auf dich ausrichten dürfen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für uns vor dem Vater eintrittst, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit, und dass du gesagt hast, dass du bei uns bist, alle Zeit bis ans Ende der Welt. Herr, du hältst dein Wort und daran können wir uns festhalten. Und ich bitte dich, sprich du heute zu uns durch dein Wort, berühre du unsere Herzen, gebrauche auch die Worte, die jetzt kommen, dass es deine Worte sind, und was nicht von dir ist, das lass zu Boden fallen und in Vergessenheit geraten. Mach deinen Namen heute groß. Gepriesen sei dein Name. Amen. Kommen wir zum ersten Punkt heute. Achso, das ist der Titel. Entschuldigung, haben wir vergessen zu klicken. Der erste Punkt heute, Jesu Menschwerdung. Die Verse 2 bis 6, in denen sich David daran erinnert, wie Gott ihn gerettet hat, lassen ihn in Lobpreis ausbrechen. Er schwärmt förmlich. Und kurze Empfehlung von mir, bevor ich weiterrede, am besten ihr schlagt alle den Psalm 40 auf, dann ich bleibe eigentlich nur im Psalm 40, dann könnt ihr euch auch leichter mitlesen. Er schwärmt davon, wie gut Gott zu ihm gewesen ist und wie er ihn gerettet hat und wie gut es ist, sich auf ihn zu verlassen und immer auf ihn zu schauen. Und dann schreibt er in Vers 6, Herr, mein Gott, wie zahlreich sind die Wunder, die du getan hast und deine Pläne, die du für uns gemacht hast. Dir ist nichts gleich. Wollte ich sie verkündigen und davon reden, es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Ja, Gottes Wunder sind zahlreich und so wie seine Pläne sind sie zu viele, um aufzuzählen. Es geht nicht, es sind einfach zu viele. Wir haben einen gewaltigen Gott, wir haben einen großen Gott. Einen Gott, der vor Grundlegung der Welt bereits beschlossen hatte, seinen Sohn für unsere Schuld hinzugeben und durch ihn und in ihm uns gerecht zu machen. Gottes Wunder sind zahllos und in Jesus sind so viele geschehen. Und es ist daher umso passender und beeindruckender, dass direkt anschließend an diesen Lobpreis in Vers 6 das Aufzeigen der Herrlichkeit von Gottes Wundern und Plänen, die Menschwerdung von Jesus prophezeit wird. Indem der Heilige Geist David hier dazu anleitet, diese Prophetie zu schreiben, bestätigt er den soeben von David ausgesprochenen Lobpreis auf geniale Weise. David sagt, die Wunder Gottes sind unendlich und nicht zu zählen. Und dann spricht er durch den Geist getrieben die Prophetie darauf aus, was das größte Wunder überhaupt werden sollte. Und er wusste es nicht einmal. Aber David schreibt in Vers 7 bis 9, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, Ohren aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Also offensichtlich prophezeit David hier eindeutig die Menschwerdung von Jesus. Gut, ganz eindeutig ist es nicht, ist vielleicht etwas übertrieben, aber wenn wir das Neue Testament zu Hilfe nehmen, dann wird es eindeutig, denn im Brief an die Hebräer steht in Kapitel 10, Vers 5, darum spricht er, Jesus, das bezieht er sich auf Jesus selbst, darum spricht Jesus bei seinem Eintritt in die Welt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. In diesem Psalm 40 ist es also Jesus, der hier in diesen Versen spricht. Das Neue Testament zeigt es klar. Der Heilige Geist legte hier die Worte des Herrn Jesus selbst in die Gedanken von David. Und damit sprach Jesus bereits knapp 1000 Jahre vor seiner Geburt als Baby schon, dass er als Mensch auf diese Erde kommen würde. Ja, die Wunder Gottes sind wirklich nicht zu zählen. Natürlich stehen diese Verse in diesem Psalm auch in Bezug zu David. David hat den Psalm für sich aus sich herausgeschrieben. Und das ist auch eines der vielen Wunder Gottes, dass David auch selbst gemeint ist mit diesem Psalm. Viele Prophetien im Alten Testament haben eine doppelte Bedeutung, die sich in Jesus und durch Jesus erfüllen. Und wir wollen uns deswegen auch heute vor allem auf Jesus konzentrieren. Und Jesus bestätigt hier sein Kommen als Mensch. Aber nicht nur, dass er als Mensch kommen wird, sondern Jesus sagt hier in diesem Psalm auch gleich, warum er kommen wird. Denn Gott hat kein Gefallen an Brandopfern und Sündopfern. David meint in diesen Versen, dass die Herzenshaltung vor Gott wichtiger ist als das Opferbringen, die ja die Sünden tilgen sollen. David hat, obwohl er das hier schreibt, weiterhin geopfert. Das Opfern ist ein wichtiges Element des jüdischen Gottesdienstes. Jedoch war David davon überzeugt, und Gott argumentiert das auch selber immer wieder durch die Propheten, dass es nicht um des Opferns willen geschehen soll oder einfach damit man sein Ritual erfüllt hat, sondern dass die Anbetung beim Opfern im Vordergrund steht. Und die rechte Anbetung mit aufrichtigem Herzen steht vor Gott im Mittelpunkt. Das meint David hier, wenn er sagt, Opfer, Brandopfer, Sündopfer hast du nicht gewollt. Daher bestätigt David auch, dass das Gesetz in seinem Herzen ist, in den weiteren Versen, in Vers 11 und bis 12, wo er sagt, dass das Gesetz in seinem Herzen ist. Aber David opferte trotzdem weiter. Jesus geht in diesen Versen noch einen Schritt weiter. Jesus sagt auch, dass Gott Opfer und Gaben nicht wollte. Aber er sagt es aus einem ganz anderen Grund. Und das merkt man, wenn man in Hebräer 10 die Verse vorher liest. Da steht nämlich in Vers 4 in Kapitel 10, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Im alten Bund wurde geopfert, um Sündenvergebung zu erlangen. Aber unmöglich kann dieses Blut Sünden wegnehmen. Und deswegen sagt Jesus hier, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Die Opfer des alten Bundes konnten niemals Vergebung bringen. Daher hatte Gott bereits vor Grundlegung der Welt beschlossen, dass Jesus am Kreuz sterben sollte. Und deswegen sagt Jesus auch, als er in die Welt hineinkommt, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und der Wille besteht darin, für die Sünden der Welt zu sterben und nach 3 Tagen aufzuerstehen. Denk darüber mal nach. Jesus wusste bereits, bevor die Erde geschaffen wurde, was er für dich tun würde. Er kündigte knapp 1000 Jahre, als David lebte, schon vorher an, dass er Mensch werden würde für uns. Und er deutete bereits in dieser Ankündigung an, dass er für unsere Sünden das Opfer sein würde, das Gott gefällt. Und es wird noch deutlicher, wenn wir den Vers 13 im Psalm 40 mit betrachten. David schreibt, dass ihn Übel ohne Zahl umzingeln, und dann schreibt er, meine Verschuldungen oder meine Sünden haben mich ergriffen. Ich kann sie nicht überschauen, sie sind zahlreicher als die Haare meines Hauptes, und mein Mut hat mich verlassen. David betont, wie ihm in seiner Not, in der er jetzt steckt, seine Sünden erdrücken, wie schuldig er ist. Seine Verschuldungen sind zahlreicher als die Haare auf seinem Haupt. Oder anders gesagt, es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Er kann sie gar nicht zählen. So viele Sünden hat er in seinem Leben. Aber es sind nicht zu viele für Gott. Denn er, dessen Pläne und Wunder zu viele sind, um aufzuzählen, hat in der Menschwerdung von Jesus das geschenkt, was wir brauchen, um Vergebung zu erlangen für die Sünden, die zu viele sind, um zu zählen. Das Wunder der Menschwerdung Jesu ist der erste Schritt, um den Plan des vollkommenen Opfers durchzuführen. Jesus hat mit und in sich selbst dieses eine Opfer gebracht, das wirklich Vergebung geben kann. Das eine Opfer, das wirklich den Zorn Gottes besänftigen und die Schuld und all unsere Sünde bezahlen kann. Und bezahlt hat. Und deswegen kann David auch voll Vertrauen und in Demut vor Gott kommen und in Anbetracht seiner vielen Verschuldungen, seiner ganzen Sünde beten, Herr, lass es dir gefallen, mich zu retten. Herr, eile mir zu Hilfe. Und er bestätigt damit genau das, was er im Lobpreis zuvor schon gesungen hat. Wohl dem, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt und nicht sich zu den Aufgeblasenen wendet und zu den abtrünnigen Lügnern. David weiß, dass Gott allein Sünde vergeben kann und es auch tut. Kommen wir zum nächsten Vers, Abschnitt Vers 10 bis 12 und damit zum nächsten Punkt der Predigt. Die Verse 10 bis 12 werden nicht im Brief an die Hebräer zitiert, aber ich glaube dennoch, dass das auch die Worte des Herrn Jesus sind, denn sie stehen im gleichen Gedankenzusammenhang wie die ersten Verse. Nachdem Jesus nämlich gesagt hat, dass er kommt, um den Willen Gottes zu tun und dass sein Gesetz in seinem Herzen ist, da sagt er, ich habe Gerechtigkeit als frohe Botschaft verkündigt in der großen Gemeinde. Siehe, ich will meine Lippen nicht verschließen, Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verbarg ich nicht in meinem Herzen. Ich redete von deiner Wahrheit und von deinem Heil. Deine Gnade und Wahrheit verschwieg ich nicht vor der großen Gemeinde. Du, Herr, wollest dein Herz nicht vor mir verschließen. Lass deine Gnade und deine Wahrheit mich alle Zeit behüten. Als Jesus erwachsen war und sein Wirken anfing damals in der Synagoge, da hat er ab da mit seinem Wirken, in seinem Wirken nicht zurückgehalten mit dem Predigen und Evangelisieren und mit dem Erzählen des Willens und des Reiches Gottes. Das Wort Wahrheit in diesem Versabschnitt, also ist jetzt nicht drauf, aber in dem Versabschnitt, das Wort Wahrheit kann auch mit Wahrhaftigkeit oder Treue übersetzt werden. Und das Wort Gnade kann auch mit Güte und Barmherzigkeit übersetzt werden. Und darin zeigt sich die Tiefe und Herrlichkeit des Evangeliums, das Jesus in seinem Dasein als Mensch weitergab und dass er keinen einzigen Aspekt dieses herrlichen Evangeliums ausgelassen hat. Er hat die Wahrhaftigkeit, die Treue, alles hat er verkündigt. Jesus hielt das Gleichsein mit Gott nicht wie einen Raub fest. Das heißt, er klammerte sich nicht daran, dass er Gottes Herrlichkeit besitzt. Nein, er entäußerte sich und wurde Mensch. Er wurde Mensch wie wir, für uns. Aber er hielt nicht nur das Gleichsein mit Gott nicht wie einen Raub fest, er hielt auch die gute Botschaft von Gottes Wahrheit nicht wie einen Raub fest. Er erzählte alles weiter. Er verkündigte Gottes Wahrheit, Gottes Wahrhaftigkeit, Gottes Treue, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Güte, Gottes Gnade, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Heiligkeit, Gottes Rettung. All das erzählte er weiter und er hielt nichts zurück. Als Jesus auf der Erde lebte, war er der vollkommene Prediger und der vollkommene Evangelist und der vollkommene Hirte. Er erzählte jedem das, was rettet. Und deswegen ist es so viel besser, auf den Herrn zu vertrauen, so wie es ja auch hier im Psalm steht, und nicht sich an Aufgeblasenen und Lügner zu halten. Das heißt, alle, die sagen, sie hätten den Weg zur Erlösung, der nicht in Jesus ist. Jesus allein hat Rettung und er hat so viel davon. Aber nicht jeder will diese Botschaft hören. Und nicht jeder glaubt daran, dass er Rettung braucht. Und das ist etwas, wofür wir viel beten sollten und auch wollen, dass Menschen zur Rettung finden, indem sie auch einsehen, dass sie Rettung brauchen. David brach über seine Rettung durch Gott in Lob aus und er sang ein neues Lied. Und in Vers 4 schreibt er, das werden viele sehen und sich fürchten und werden auf den Herrn vertrauen. Aber eben nur viele, nicht alle. Obwohl das Zeugnis, das David zeigte, so beeindruckend war, glaubten doch nicht alle deswegen. David weist daher auch dann später darauf hin, dass Menschen ihm nach dem Leben trachten und dementsprechend auch bestraft werden. Und genauso ging es Jesus ja auch, als er auf der Erde war. Nicht alle glaubten ihm. Nicht alle wollten seinen Worten folgen. Ja, viele schwärmten hinzu, als er redete, denn es gab keinen Redner wie er auf der Erde, weder vorher noch nachher. Aber der Anstoß, den er vielen gab, der war für viele zu viel. Sie wollten nicht hören, dass sie verloren waren ohne ihn. Und auch heute wollen viele nicht hören, dass sie verloren sind ohne ihn. Aber Jesus hat nicht geschwiegen, er hat alles erzählt. Und Jesus ist dann auch zum Schluss von diesen Menschen, die ihn nicht annehmen wollten, die ihn nicht an ihn glauben wollten, gekreuzigt worden. Ja, er ist bereitwillig selbst als Opfer ans Kreuz gegangen, aber er wurde auch von Menschen ans Kreuz geschlagen, die, die ihn nicht annehmen wollten. Und vielleicht dachte Jesus am Weg zum Kreuz an diese Worte in den letzten Versen, vor allem in Vers 12, lass deine Gnade und deine Wahrheit mich allezeit behüten. Und dann, als er starb, sprach er, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Alles tat er, um den Willen des Vaters zu tun. Und das bringt mich schon zum letzten Punkt für heute, bevor wir dann das Abendmahl gemeinsam einnehmen wollen. David beschreibt zu Beginn des Psalms, wie er im tiefen Schlamm feststeckt, in Schlamm über Schlamm, eine aussichtslose Lage, eine Grube des Verderbens, in der er feststeckte. Und in unserem sündigen Zustand ohne Gott stecken wir ebenso in einem solchen Schlamm fest. Wer nicht an Jesus glaubt, der steckt in der Sünde fest. Und egal, wie sehr er oder sie sich zu befreien sucht, es geht nicht. Die Beine, die kleben, bleiern im Schlamm fest. Die Sünde hält den Menschen mit eisernen Ketten gebunden. Es gibt keinen Ausweg. Wer ohne Jesus lebt, der ist gefangen in Sünde. Er ist dem Verderben und dem ewigen Tod ausgeliefert. Das Gericht Gottes wird kommen. Und dieser Schlamm ist eine Grube des Verderbens. Aber Jesus ist gekommen, um die Sünde mit seinem eigenen Blut zu bezahlen. Er hat sein Leben hingegeben, damit du leben kannst. Er ist der Rettungsring, der dich aus diesem Schlamm ziehen kann und ziehen wird, wenn du dich an ihm festhältst. Glaubst du das? Glaubst du an ihn? Im Hebräerbrief, und ich kann sehr empfehlen, den zu lesen, ist einer meiner liebsten Briefe in der Bibel, da wird immer wieder darauf hingewiesen, dass es noch ein Heute gibt. Dass es noch nicht zu spät ist, seine Schuld zu bekennen. Dass es noch nicht zu spät ist, zu sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Noch haben wir Zeit. Noch hast du Zeit, wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, aufzublicken und so wie David zu rufen, Herr, eile mir zu Hilfe. Herr, rette mich. Gott ruft dich. Er sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Noch gibt es ein Heute. Komm, komm zu ihm. Glaub an ihn. Strecke deine Hände zu ihm aus. Flehe ihn an. Bekenne deine Schuld. Und er wird dich aus dem Schlamm ziehen und erretten. Und er wird deine Füße auf festen Boden stellen, auf einen großen Felsen, auf den einen Felsen, nämlich Jesus Christus. Jesus ist der sichere Boden. Aber diejenigen, die ihn ablehnen, die werden, so wie es auch im Psalm steht, in Vers 16, sie werden erstarren, wenn sie dann in der Ewigkeit vor Gottes Thron erkennen, welche Schande sie durch ihren Spott und durch die Ablehnung auf sich geladen haben. Aber fröhlich werden all jene sein, die ihn suchen und sein Heil lieben und sagen, groß ist der Herr. Als Jesus für die Sünden der Welt starb, da hing er am Kreuz. Und auch hier passen Davids Worte wieder. Denn es heißt, Übel ohne Zahl haben mich umringt. Verschuldungen haben mich ergriffen. Ich kann sie nicht überschauen, sie sind zahlreicher als die Haare meines Hauptes. Jesus selbst wurde für uns zur Sünde gemacht. Alle unsere Sünden wurden auf ihn gelegt, auf ihn, der für uns Mensch geworden ist. Wie abscheulich, wie abstoßend muss Jesus in diesem Moment gewesen sein. Aber in Jesaja 52 heißt es, so wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt, mehr als das der Menschenkinder, genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Und deswegen können wir auch weiterlesen im Psalm, es sollen sich schämen und schamrot werden, die mir nach dem Leben trachten, um es wegzuraffen. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mein Unglück suchen. Erstarren sollen wegen ihrer eigenen Schmach, die zu mir sagen, haha, haha. Aber wir, die wir an Jesus glauben, wir haben die Erlösung und die Rettung, die Vergebung und die Gnade, wenn wir von ganzem Herzen an Jesus Christus glauben, Jesus, der unser Gott und Retter ist. Und das können und sollen wir alle Zeit vor Augen behalten. Über die Opfer des alten Bundes sagt der Autor von Hebräer, dass sie die Sünden nicht wegnehmen, sondern in Vers 4, stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Die Opfer des alten Bundes haben nur daran erinnert, dass die Sünden noch immer da sind. Aber in Jesus haben wir das eine vollkommene Opfer, durch das unsere Sünden vergeben sind und weg sind. Das Opfer des Herrn Jesus erinnert uns daran, dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir rein sind vor Gott. Und wenn du heute da sitzt und in deinem Leben leidest, in deinem Alltag Schwierigkeiten hast oder mit einer ausweglosen Situation kämpfst, dann darfst du dich daran festhalten, dass du freigekauft bist durch Gottes eigenes Blut. Und du darfst mit David zusammen beten, wie es im letzten Vers heißt des Psalms. Bin ich auch elend und arm, für mich sorgt der Herr. Du bist meine Hilfe und mein Retter. Mein Gott, säume nicht. Halleluja. Jetzt kommen wir schon zum Abendmahl. Und Jesus sagte hier in diesem Text, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Ohren aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Zündopfer hast du nicht verlangt. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Ich habe Gerechtigkeit als frohe Botschaft verkündigt in der großen Gemeinde. Siehe, ich will meine Lippen nicht verschließen. Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verbarg ich nicht in meinem Herzen. Ich redete von deiner Wahrheit und von deinem Heil. Deine Gnade und deine Wahrheit verschwieg ich nicht vor der großen Gemeinde. Du, Herr, wollest dein Herz nicht vor mir verschließen. Lass deine Gnade und deine Wahrheit mich alle Zeit behüten. Jesus wurde Mensch für uns und er starb für uns am Kreuz. Und wenn wir an seine Menschwerdung denken und an sein Opfer, das er für uns gebracht hat, dann erinnern wir uns an sehr vieles, das er getan hat. Wir erinnern uns daran, dass er Mensch wurde. Daran, dass er gehorsam war, daran, dass unsere Sünden vergeben sind, daran, dass wir gerettet sind, daran, dass wir auf Ewigkeit und in der Ewigkeit bei ihm sein werden, daran, dass wir aus seiner Hand leben, daran, dass er uns immer beisteht, daran, dass in jeder Not sein guter Wille herrscht, daran, dass sein Heiliger Geist in uns wohnt. Und ich denke, jeder einzelne von uns hat viele andere persönliche Erinnerungen mit dem Herrn, die ihm zeigen, Jesus ist bei uns, alle Zeit. Und ich möchte noch drei Verse aus Hebräer 10 vorlesen, aus diesem Kapitel. Hebräer 10, Verse 10 und 12 und 14. Aufgrund dieses Willens, der Wille, den Jesus gekommen ist, um zu tun, von dem er schreibt, deinen Willen, Herr, tue ich. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt, durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt und erwartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt sind. Ihr seid vollendet. Und daran wollen wir jetzt im Abendmahl denken. Das Abendmahl wird jetzt ausgeteilt. Und ich möchte euch bitten, dass ihr dann diesen Becher und den Saft dann einfach festhaltet. Ich möchte dazu dann noch Verse vorlesen und dass wir das dann gemeinsam einnehmen. Während wir jetzt das Abendmahl zusammen feiern, erinnert euch daran, was Gott Gutes getan hat, was Jesus für euch getan hat. Und ihr könnt gern auch die Zeit nutzen, um zu beten, laut oder leise. Nachdem die Waggerl recht laut sind, ist es vielleicht leichter, leise zu beten. Und zu Hause ihr, die ihr zu Hause zuschaut, ich möchte euch auch ermutigen, dass ihr die Zeit nehmt und im Gebet euch vertieft und auf den Herrn schaut und ihn lobt. Und vielleicht fallen euch Lieder ein zu Hause, die ihr singen könnt, einfach daran zu erinnern, was Jesus alles für euch getan hat. Wie groß ist unser Gott? Wir nehmen zuerst das Brot. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 11: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, das Brot nahm und dankte, es brach und sprach: Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist und Mensch geworden bist und einen Körper angenommen hast, einen menschlichen, den du für uns am Kreuz hingegeben hast. Danke, dass du gekommen bist, um uns zu erlösen. Amen. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Danke, Herr Jesus, für dein Blut, das du vergossen hast, um unsere Schuld zu bezahlen und uns reinzuwaschen von allen Verschuldungen. Danke, Herr, dass wir jetzt wirklich vor dich kommen können, ohne Angst zu haben, sondern ganz frei vor deinen Thron treten dürfen und sagen können: Du bist unser Gott und unser Retter. Gepriesen sei dein Name. Amen. So oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und wir erinnern uns daran, was er getan hat. Amen.